Du hast eine Autopanne.
Wir machen dich vor Ort wieder flott.
Oh, die Panne ist was Gröberes?
Wenn gar nichts mehr geht, machen wir die Abschleppung. Die ÖAMTC Nothilfe 120. Tag und Nacht im Einsatz mit modernster Technik. Nur für Mitglieder. Ein gutes Gefühl beim Club zu sein. ÖAMTC, die gelben Engel.
Ich bin Daniel Retschitz-Egger. Das ist Thema des Tages. Der Nachrichtenpodcast vom Standard. Seit Anfang des Jahres baut US-Präsident Donald Trump das Land im seinen Sinne um. Unliebsame Beamte werden gefeuert, politische Gegner eingeschüchtert und unter Druck gesetzt. Nicht wenige fürchten sich vor einem Ende der US-Demokratie. In all dem kommt aber die Frage auf, wo sind eigentlich die Demokraten? Und warum setzen sie Trump nichts entgegen? Wir sprechen heute über die Hilflosigkeit der Demokraten in der Auseinandersetzung mit Trumps MAGA America. Wir sprechen auch darüber, wie Trump die Partei von Obama, Biden und Clinton mit ihren eigenen Waffen schlägt und ob es nicht doch eine Geheimwaffe gibt, die die Demokraten noch einsetzen könnten. Reinhard Heinisch, Sie sind Politikwissenschaftler an der Universität in Salzburg und profunder US-Kenner. Wenn wir auf die USA blicken, dann zeichnet sich da derzeit ein Umbruch historischen Ausmaßes ab. Die Republikaner, das wissen wir alle, das haben wir sehr viel berichtet und gehört, bauen das Land in ihren Vorstellungen um. Da werden unliebsame Personen gefeuert, sie verlassen teilweise sogar das Land. Es werden Förderungen gekürzt, es wird eingegriffen bis ins Privatleben. Aber wenn man sich diese ganzen Umbrüche anschaut, dann fehlt irgendetwas, nämlich irgendwie im Gefühl die Demokraten. Wo ist denn das große Gegengewicht von Donald Trump hin verschwunden?
Ja, man könnte einen österreichischen Politiker zitieren, Speed Kills. Das ist eine Revolution, die in den USA stattfindet. Ich glaube, wir sollten das auch als Revolution begreifen. Und Revolutionen haben eben den Umstand, dass sie sehr schnell vor sich gehen, dass diese Revolution auch sehr gut vorbereitet war und dass viele Dinge auch von der eigentlichen Revolution ablenken. Und in dieser Gemengelage tun sich die Gegner schwer, dagegen vorzugehen. Und die zentrale Schwäche ist eben, dass ihnen ein organisiertes Fußvolk fehlt, das dagegen hält, während die andere Seite eine Art gut organisierte revolutionäre Basis hat, die für die Emotion und die Energie sorgt und die auch das Publikum abgibt, vor der die gesamte Partei bestehen muss, fehlt das eben den Demokraten. Und dadurch ist es ein bisschen eine Elitenpartei, die etwas verwirrt ist, wie sie jetzt vorgehen soll und was eigentlich ihre eigenen Wähler und Wählerinnen wollen, außer dass sie vielleicht was anderes wollen.
Aber gerade bei den Demokraten wundert mich das ja durchaus, denn es war ja immer ein Kritikpunkt, dass die Demokraten eigentlich zu viele einzelne Gruppen unter sich vereinen würden, mit unterschiedlichen Interessen auch teilweise, ja. Aber trotzdem gibt es ja so etwas wie Grassroots-Bewegungen ja auch eigentlich bei den Demokraten. Wo sind die alle? Die sollten eigentlich alle auf der Straße stehen, oder?
Naja, das sind nicht lauter Sonderinteressen oder spezielle Interessen. Da gibt es natürlich viele Grassroots-Bewegungen, aber diese Grassroots-Bewegungen sind in Summe natürlich eine relative Minderheit. Die Mehrheit der demokratischen Wähler, auf die es eigentlich in der Wahl ankommt, das ist natürlich die breite Mitte. Donald Trump hatte ja nie eine wirkliche Mehrheit der Bevölkerung hinter sich. Er hat die ersten Wahlen mit 26% und knapp darüber der amerikanischen Wählerschaft gewonnen, die zweiten ungefähr ähnlich verloren, hat jetzt ein bisschen zugelegt, ist knapp bei unter 30%. Aber es ist keine Mehrheit, sondern das ist eine sehr, sehr gut organisierte, mobilisierte Minderheit, die auch sehr viele Wähler, die ähnlich denken und ticken, mitnimmt. Und die Demokraten haben so quasi die laue Mitte für sich gepachtet. Und über diese laue Mitte hinweg gibt es natürlich viele Organisationen, Initiativgruppen, aber die sind alle mit sich selbst beschäftigt. Gibt es von Black Lives Matter bis anderen, bis zur Umweltbewegung. Das sind halt viele heterogene Gruppen, die bestimmte Agenda verfolgen, aber die jetzt nicht für die Demokratie als Ganzes einstehen oder marschieren. Ich würde sagen, den Demokraten fehlt so ein bisschen einerseits die Möglichkeit, das bestehende System, das ja auch die Demokraten sehr oft kritisieren, mit Überzeugung zu verändern. Und auf der anderen Seite fehlt ihnen aber auch die Fähigkeit, das System entsprechend mit Überzeugung zu verteidigen. Und sie sind so ein bisschen gefangen zwischen einem Wunsch nach Veränderung, nur nicht so wie Trump, aber auch die amerikanische Demokratie zu verteidigen, aber auch nicht mit Überzeugung, weil sie sie ja auch kritisieren. Und in dieser Gemengelage tun sie sich schwer, während die andere Seite eine ganz klare Marschrichtung hat, ganz klare Überzeugungen hat und in Donald Trump auch eine Führungsfigur hat, die zwar von der Partei selber oder von vielen, die hinter dieser Revolution stehen, zwar als Übergangsfigur wahrgenommen wird, aber die zumindest eine Integrationsfigur ist für die vielen Gruppierungen, für die diese MAGA-Bewegung, diese Make America Great Again-Bewegung steht.
Reden wir gleich im Detail über die MAGA-Bewegung an sich und auch die vielen Untergruppierungen und vielleicht auch wichtige Figuren, die das alles antreiben. Bleiben wir noch einmal ganz kurz bei den Demokraten, weil Sie gesagt haben, es fehlt quasi diese Basis, die läuft, die quasi, man könnte vielleicht sagen, die aber auch Stunk macht lautstark, um quasi Dinge aufzuzeigen. Hat sich die Demokratische Partei in diesen 9 Jahren seit der ersten Amtsentführung von Donald Trump oder 8 Jahre eigentlich, um genau zu sein, verändert oder ist es, sind es die äußeren Umstände? Denn ich erinnere, als Trump das erste Mal Präsident geworden ist, da war ja der Widerstand noch deutlich größer.
Das stimmt natürlich. Vielleicht grundsätzlich, die Demokratische Partei hat ähnliche Probleme, wie sie viele Parteien der Mitte in Europa hat, wie auch viele linke Parteien. Natürlich gab es da mal Basisbewegungen, da gab es die Bürgerrechtsbewegung in den 60er Jahren und die Rechte hat damals gelernt, dass man vieles dieser Basisbewegung der Linken kopieren muss, weil dann ist man erfolgreich. Die Linke war immer erfolgreich, indem sie Leute mobilisieren, auf die Straße bringen konnte. Auch Obama war noch relativ erfolgreich, jetzt war es eine eigene Basisbewegung gegründet. Obama war ja ein Community Organizer und es gibt natürlich immer wieder Ansätze bei den Demokraten, aber im Prinzip ist das eine Partei der Mitte und das ist eine elitengesteuerte Partei und die Republikaner oder eine Gruppe innerhalb der Republikaner. Ich würde auch jetzt nicht die MAGA-Bewegung mit den Republikanern gleichsetzen. Diese Bewegung hat eben die Republikaner von innen heraus übernommen. Die haben verstanden, man muss Leute organisieren, man braucht es, wenn man Veränderungen erreichen möchte und wenn diese Veränderungen auch dann Bestand haben sollen. Und da fehlt den Demokraten einfach diese Entsprechung. Und das merkt man jetzt. Und ich glaube, rechtspopulistische Parteien, nicht nur in den USA, sondern auch in anderen Ländern, man sieht das ein bisschen jetzt auch in Großbritannien mit der Reform Party, wenn man sich diese Proteste ansieht, haben gelernt, dass wenn ich eine Revolution machen möchte, brauche ich eine Art Massenbewegung. Und die haben sich das sehr schön von den klassischen linken oder ehemaligen Massenbewegungen oder Massenparteien angesehen und haben versucht, eben eine Bewegung zu organisieren, die eben dann das Fußvolk bildet. Das Fußvolk ist jetzt nicht notwendigerweise immer auf der Straße, die sind auch in sozialen Medien unterwegs, die sorgen für Schlagzeilen jeden Tag, aber die stellen den Unmut eines Teils der Bevölkerung physisch dar und das sehen wir auch immer wieder in den Nachrichten oder in den Medien und das ist die Begleitmusik. Und so wird ihm signalisiert, da gibt es einen breiten Veränderungswunsch in der Bevölkerung, die Bevölkerung ist stinksauer und hier wird eine Vision angeboten einer Veränderung der Gesellschaft. Und das ist so die Botschaft. Und das wurde in den USA so konzipiert, aber das sehen wir in anderen Ländern auch. Der Schlüsselpunkt ist, die klassischen Massenparteien mit Massenorganisationen, die eine breite Organisationsbasis haben, das gab es auch in Österreich, die Sozialdemokraten und die Konservativen, das gab es auch anderswo. Und die Parteien, die das jetzt stärker bedienen, ist eben die radikale Rechte. Wir haben das in Italien gesehen, wir sehen das jetzt in Großbritannien und wir haben das auch in den USA gesehen, während die anderen Parteien sich eher zurückgezogen haben und dort die Eliten viel dominanter sind. Also Leute, die jetzt nicht bottom-up diese Partei betreiben, sondern eher top-down, die in Positionen sind in der Partei und von diesen Positionen heraus versuchen, die Partei zu dirigieren. Das ist in den USA schwieriger, da versucht die Parteielite immer schon darauf Rücksicht zu nehmen, was sie noch bei der Basis durchbringt. Und da ist die Basis auch sicher jene Gruppierung, die darauf achtet, dass sich die Eliten in der Partei nicht so sehr von der Basis entfernen.
Ich würde eine Theorie aufstellen, korrigieren Sie mich da gerne, es ist ein Gedankenexperiment an dieser Stelle. Wir wissen es aus verschiedensten Bewegungen, dass Liberale, Linke oder Parteien der Mitte, wie Sie selber auch gesagt haben, durchaus Probleme damit haben, ihre vielen verschiedenen Interessensgruppen untereinander unter einem Schirm derzeit zu vereinigen. Sie haben es vorher schon gesagt, da gibt es Black Lives Matter, dann gibt es die Umweltbewegung, LGBTQ-Bewegungen, Frauenrechtsbewegungen etc. etc. Ist es vielleicht auch für rechte Bewegungen wie MAGA oder die Republikaner auch durchaus einfacher, weil es so etwas wie eine Selbstkontrolle und eine Selbstkritik durchaus viel weniger gibt als bei anderen Gruppierungen, wo dann gerne mal gesagt wird, na, das kannst du aber nicht sagen und so und das gehört eigentlich nicht zu uns und auf den musst du Rücksicht nehmen und auf den musst du Rücksicht nehmen.
Ich wäre hier sehr vorsichtig. Ich glaube, Da ist vieles sehr ähnlich. Und die Rechte hat ja lange Zeit damit gekämpft, dass sie, vor allem die extreme Rechte, dass sie nie vorkam, dass ihre Zeitungen oder ihre Schriftstücke, ihre Flugblätter gesellschaftlich quasi irrelevant waren. Das war immer in einem Art Nischenbereich mit ganz mickrigen Wahlergebnissen, während die radikale Linke, die ist marschiert. Es wurden ja in den 70ern viele Dinge umgesetzt, ob das jetzt die Umweltbewegung war, die Friedensbewegung war, die Frauenbewegung war, seien es die homosexuellen Bewegung. Also diese Bereiche, da ist ja viel weitergegangen, obwohl das jetzt auch Gruppen waren, die mal ursprünglich nicht im Zentrum der Gesellschaft standen, sondern die auch von Rändern aus das organisieren mussten. Und die Rechte hat einfach dazugelernt, wie man ihre Agenda so darstellt, dass sie für viele Leute relevant werden und wie man das auch verkauft. Einerseits, weil die Rechte natürlich in weiten Bereichen ausgeschlossen waren, aus den etablierten Medien dort viel weniger vorkam, ist man viel früher in neue Medien gegangen. In den USA waren das diese neuen Medien sozusagen zuerst mal evangelikale Radiosender und Fernsehsendungen zum Beispiel. Aber man lernte, wie man Dinge, die auch an sich als Thema esoterisch sind, also viele rechte Inhalte, wenn man sich zum Beispiel jetzt mit J.D. Vance und Postliberalismus beschäftigt, das interessiert natürlich auf der Straße mal prinzipiell niemanden. Aber ich kann das übersetzen in eine Art Anti-Wokismus, wo ich sage, da werden plötzlich Weiße diskriminiert und da kann ich das übersetzen. Und die Rechte hat verstanden, viele dieser Inhalte so zu übersetzen, dass sie als Sprache relevant werden. Während die Linke auf der anderen Seite oder Liberale verlernt haben, dass wenn ich über Dinge, über Demokratie spreche, kann ich das nicht nur im Abstrakten aufhängen, sondern ich muss versuchen, dann darauf hinzuweisen, welche Konsequenzen hat das für jeden Einzelnen, wenn sich der amerikanische Staat verändert und wenn quasi dann eine Art über Gerichte eine Art Willkürherrschaft einzieht. Was hat das dann für Konsequenzen, für Rechtssicherheit, für einzelne Personen und so weiter und so fort. Also ich glaube, die Bedingungen sind sehr ähnlich, aber die Linken oder Liberalen haben etwas verlernt, was die Rechte dazugelernt hat. Auch die Rechte, wenn man sie aus der Perspektive der Linken und des Mainstream wirken die alle sehr geschlossen, aber nicht gibt es dort auch viele Gruppen. Hinter Trump stehen drei konkrete Gruppen, die sie wahrscheinlich auch noch bekriegen werden oder wo es unklar ist, wie die Allianzen schließen werden. Die Postliberalen sind sicher anders als die Rechtspopulisten und die Rechtspopulisten sind wieder anders als die Techno-Milliardäre und deren Visionen einer zukünftigen Gesellschaft, die in Silicon Valley sind. Das passt eigentlich überhaupt nicht zusammen und dennoch sind sie momentan in einer Allianz zusammen, die von Trump zusammengehalten wird. Aber wenn man das mal aufdröselt, ist zwischen den Radikalkatholiken auf der einen Seite und zwischen den Ultralibertären auf der anderen Seite auch sehr viel Platz dazwischen. Und das ist auch nicht ausgemacht, dass das einfach weitergeht.
Diese drei Gruppierungen, konkretisieren wir die noch einmal. Sie haben jetzt gesagt, das sind die Postliberalisten, das sind diese Tech-Bros, wie würden Sie es sagen, würden Sie es nennen?
Ja, also wir haben auf der einen Seite jetzt natürlich, wenn wir jetzt Elon Musk als Person mal hernehmen, auch Peter Thiel oder Leute, die in dieser Gruppe sind, da könnte man sagen, deren Vorstellung von Demokratie ist so ein bisschen in der Demokratie herrschen die weniger Gebildeten das Mittelmaß über die Visionären und die Hochgebildeten. Also die sehen eher eine Zukunft der Gesellschaft, wo es wenig staatliche Regulierungen gibt, wo die Visionen von den natürlich befähigten Personen quasi möglichst ungefiltert wiedergegeben werden sollen. Das war also eine Herrschaft der Smartesten, der Besten, der Ingenieure, um zu sagen, um eben die Menschheit in diese Richtung weiter zu bewegen. Und da gab es ja die Ideen, zuerst mal andere Planeten zu bevölkern oder eine Insel zu kaufen oder eben in den USA oder auch in Europa die Kontrollmechanismen möglichst zurückzufahren. Und da ist die Demokratie, vor allem eine Demokratie, die auf Gleichheit aufbaut, eher eine Hemmschwelle. Diese Tradition ist eine uralte, wir können zu den alten Griechen zurückgehen, denken Sie an Platon, die Herrschaft der Philosophenkönige. Die Idee einer natürlichen Aristokratie, und das ist halt die Aristokratie der Tech-Visionäre, der Klugen, der Mathematiker, der Ingenieure. Dann haben wir natürlich in den USA, wenn wir jetzt an Stephen Miller denken, den stellvertretenden Stabschef im Weißen Haus, eine ganz wichtige Figur in der ultrarechten Szene, da könnte man sagen, Herrschaft der Weißesten. Also das ist so ein bisschen die Verbindung zur radikalen, zum rechtsradikalen Rand, zu Neonazi-Gruppen, zu extremistischen Gruppen. Und da ist die Frage der Hautfarbe, vor allem der weißen Kultur. Da geht es eher wirklich um Ethnik, um Ethnie.
Klassischer Rassismus.
Klassischer Rassismus und vor allem auch Populismus. Und Populismus bedeutet natürlich Skeptizismus gegenüber Autorität. Und es gibt immer eine korrupte Elite und diese korrupte Elite beraubt das Volk der Souveränität und es geht um das Wiederherstellen der Souveränität der einfachen Leute sozusagen. Und die einfachen Leute werden definiert als die Personen, die sie halt als die wahren Amerikaner wahrnehmen und da gehören dann viele, die anders aussehen oder eine andere Hautfarbe haben, dann nicht dazu. Es ist also eine angelsächsische weiße Gesellschaft. Interessant, dass nicht Stephen Miller selber ja nicht aus diesem Milieu kommt, sondern seine Vorfahren ja aus Osteuropa eingewandert sind. Und die dritte Gruppe ist J.D. Vance, sind die Postliberalen. Die Postliberalen, das ist eher so ein philosophisches Projekt. Da geht es darum, dass man eine Art augustinischen Katholizismus wieder einführt, wo der Staat dafür sorgt, dass eine Art christlich-jüdisch im Katholizismus verwurzeltes Gemeinschaftsleben wieder realisiert wird und dass diejenigen, die gegen dieses christliche Weltbild oder gegen dieses katholische Weltbild verstoßen, quasi vom Staat entfernt wird. Also der Staat hat nicht neutral zu sein. Und da wird dem Liberalismus vorgeworfen, dass der Liberalismus selbst keine Werte vertritt, sondern im Prinzip eine Art Wertlosigkeit vertritt. Und die Postliberalen sagen, der Staat muss eine Wertigkeit vertreten, eine christliche Wertigkeit vertreten, die eben in diesem Katholizismus und in dieser christlichen Ethik angesiedelt ist. Und da geht es darum, zuerst Familie, dann Gemeinschaft und maximal den Nationalstaat als Gemeinschaft wahrzunehmen und alles andere ist dann quasi darüber hinaus oder feindlich. Und die, die Globalisten sind, die eigentlich über diese drei Ringe oder diese drei Kreise hinaus agieren wollen, sind quasi Globalisten und das ist quasi ein Unterfangen, das zum Scheitern verurteilt ist. Und der Liberalismus verstrebt immer nach diesen globalen Dimensionen und in diesem Streben nach globalen Dimensionen schädigt der Liberalismus die Gemeinschaft, den Nationalstaat oder die Ortsgemeinschaft oder die Familie. Und dieser Schaden der Familie oder der Gemeinschaft zugefügt wird, das ist das eigentliche Verbrechen des Liberalismus. Und daher gehört der Liberalismus überwunden mit Hilfe des Katholizismus. Und das ist eine ganz andere Vision der Zukunft, wie eben diese eher rassistische Dimension von Stephen Miller, aber da gibt es Parallelen, aber dann natürlich, die wir in Silicon Valley finden. Und da gab es da schon Konflikte, als Stephen Miller mal den Zugang von Computerleuten, von Technikern, die aus Indien kamen, beschränken wollten. Da gibt es eine Anzahl von diesen Arbeitsvisa, die der brauchte, hat Elon Musk mal angekündigt, also wenn die das wirklich beschränken, dann werden die einen Krieg an der Hand haben, den sie noch nie erlebt haben. Und aus Sicht von Silicon Valley will man natürlich einen Zugriff auf diesen globalen Markt und auf das globale Talent haben, aber aus Sicht der anderen beiden geht es um viel kleinere Kategorien, eher um eine Abschottung der USA und eine Art Isolation der USA und ein Zurück in die Vergangenheit.
Jetzt haben Sie diese drei Gruppierungen skizziert, was mir allerdings noch nicht ganz klar ist, unter welchem Deckmantel oder anders gefragt, wie es funktioniert, diese drei Gruppierungen, die ja, wie Sie gerade geschildert haben, ja durchaus sehr unterschiedliche Interessen auch vertreten, derzeit so als eine Art, zumindest nach außen hin, als eine Art Monolith darstellen zu lassen, zwischen die, zumindest gefühlt, und ich weiß, es wird wahrscheinlich nicht ganz so sein, aber es ist zumindest der Eindruck, der entsteht, derzeit eigentlich kein Blatt Papier passt. Ist es, weil man einfach gerade gewinnt, ist es Trumps so much winning, dass es einfach heißt, okay, jetzt halten wir die Füße still, weil wir sind gerade im Vorteil?
Der Punkt ist, dass sich natürlich diese drei Personen in Donald Trump einen gemeinsamen Nenner finden und die Figur Trump unterschiedlich interpretieren. Die Postliberalen, die Radikalkatholiken sehen natürlich die Probleme Trumps und würden Trump als persönlich moralisch problematische Person, die weder dem Ethos noch ihren ethischen Vorstellungen entsprechen, noch ihren religiösen Vorstellungen entspricht. Aber das wird auch so kommuniziert, sowohl in den Blogs, auch in den Diskussionen, in den Schriften. Trump ist eben der Disruptor. Trump ist derjenige, eine Figur des Überganges, der Teil, der dieses Ancien Regime, der dieses alte Regime wegräumt. Das ist quasi die Reinigungskraft. Da muss man zerstören, das ist der Zerstörer, um dann Neues aufzubauen. Und J.D. Vance positioniert sich so ein bisschen als der dann das aufbaut, der das dann auch nicht so erratisch und verrückt, sondern viel systematischer und nachhaltiger angehen wird. Aber das ist die Phase der Zerstörung, die braucht es. Und dadurch sehen die da in Trump eben diese Kraft. Silicon Valley wiederum hat natürlich globale Interessen und sehen in dem Rückbau des amerikanischen Ordnungsstaates, des regulatorischen Staates, eine große Chance, hier ihr Geschäftsmodell zu verwirklichen. Sie haben ja in den USA de facto ein Monopol und wollen natürlich globale Monopole aufbauen. Das heißt, das sind ja zum ersten Mal Firmen, die auf globaler Ebene Dienstleistungen oder etwas anbieten können, was früher nur Staaten anbieten konnten, im Bereich Kommunikation zum Beispiel und so weiter. Und da benutzen sie einerseits, versuchen sie hier die Aufsichts- und Kontrollfähigkeit des Staates, des regulierenden Staates möglichst zurückzufahren. Wir dürfen nicht vergessen, dass der amerikanische, dieser Staat, der mit Monopolen aufräumt, dass das knapp 100 Jahre zurückreicht. Also bis in das späte 1900 waren die USA eigentlich keine wirkliche Marktwirtschaft, sondern gab es eigentlich große Monopole. Erst im Zeitalter der Progressive Era sozusagen wurde dann der Sherman Act verabschiedet, wo dann die großen Monopole, Trust, wie die Amerikaner sie nennen, dann aufgespalten wurden. Beispielsweise Standard Oil of New Jersey, und da wurden dann die verschiedenen Ölgesellschaften dann gegründet, und das ist nicht so lange her, und man möchte quasi wieder zu einem Zustand zurückkehren, wo eben dieser amerikanische Staat nicht so fähig war. Und das, was man in den USA macht, da kann man mit der amerikanischen Macht der USA, das kann man ja auch anderswo anwenden, indem man eben die Europäer dazu zwingt, indem die USA oder Trump als Regierung die Europäer dazu zwingt, eben hier ebenfalls die Kontrollmechanismen und Regularien zurückzufahren. Also das ist Interesse dieser Personen an Trump. Und viele der weißen Gruppen, das ist natürlich das Thema Einwanderung ganz zentral, und Donald Trump ist sicher der Politiker, der am meisten damit assoziiert wird. So haben alle ihre Gruppen Gründe, sich mit Donald Trump zu identifizieren. Die Frage wird nämlich sein, wie es dann weitergeht, weil es ist nicht ausgemacht, dass das automatisch weitergeht. Es ist auch nicht ausgemacht, wie Donald Trump das dann übergibt, wenn er das überhaupt übergibt, und welche Form das nimmt. Und hier vermuten ja auch Gegner der jetzigen Bewegung, dass es dann einen Knackpunkt geben kann, dass man dann eigentlich zu einer Art Gegenangriff ansetzen kann. Zumindest die, die das sehr strategisch sehen, jetzt aber auch sich der Schwäche der Demokraten bewusst sind, hoffen, dass dann eben ein Konflikt zwischen diesen Gruppen entsteht, dass man dann das versuchen könnte, um dann vorzugehen gegen diese Bewegung.
Das finde ich einen sehr interessanten Punkt, nämlich inwieweit Donald Trump tatsächlich als Person auch Treiber dieser Gruppierungen ist. Ich erinnere daran, dass bei den ersten Midterms, als Joe Biden Präsident war, man ja damit gerechnet hat, so wie es eigentlich Tradition ist, dass die regierende Partei bei den Midterms stark abgestraft wird. Das ist ja nicht passiert. Nach dieser Midterms-Wahl ist immer wieder gesagt worden, naja, schauen wir uns die Kandidaten an, die für Donald Trump aufgestellt worden sind. Diese MAGA-Kandidaten, die haben verloren. Das liegt daran, und das ist jetzt nicht meine Interpretation, das ist etwas, was man immer wieder gelesen hat, dass Donald Trump als Person zieht, aber seine Kandidaten eigentlich nicht. Was ist denn, wenn er wirklich weg ist, wenn er keine dritte Amtszeit will, wenn er sich zurückzieht? Was passiert dann?
Also grundsätzlich wissen wir es nicht genau. Verschiedene Szenarien sind denkbar. Vieles hängt natürlich davon ab, wie diese Übergabe inszeniert wird und ob es diese Übergabe gibt und ob überhaupt diese Wahlen haben. Viele Kollegen sind skeptisch, dass wir wirklich freie und faire Midterms haben werden. Das kann auf vielfache Art sich abspielen. Wir haben ja große Unsicherheiten in der amerikanischen Verfassung, was die Wahlen betreffen. Wahlen sind Landessache in den USA. Und interessanterweise hat Donald Trump der erste Präsident oder der erste seit langem, der in der Lage ist, quasi Weisungen zu geben an Landespolitiker, die ihm dann auch gefolgsam sind, gewisse Dinge auszuführen. Aber man könnte sich vorstellen, dass zum Beispiel in bestimmten Wahlbezirken die Landesregierung einfach die Wahl dort aufhebt, weil sie meint, da gab es unregelmäßig, und da wird die Wahl dort aufgehoben. Und dann wäre wahrscheinlich eine Kaskade von Prozessen die Folge, aber wir würden lange nicht wissen, wie das ausgeht. Oder stellen wir uns vor, die jetzigen Behörden, die sie ja überall in Vermummt aufstellen, die in den Städten Jagd machen auf vermeintliche oder tatsächliche illegale Immigranten, die stehen eben vor Wahllokalen. Und jeder, der halt irgendwie dunkelhäutig ist oder irgendwie nicht amerikanisch aussieht, wird dann dort angesprochen. Wer würde dann dort zur Wahl gehen, auch wenn er Bürger ist? Niemand würde sich das antun wollen. Also man kann sich viele Szenarien vorstellen, wo die Midterms einfach anders ablaufen, wie sie ablaufen. Dann wurden ja in vielen Bundesstaaten die Wahlgesetze geändert, mit teilweise absurden Regelungen, die es eben die Wahlbeteiligung erschweren. Wenn dann jetzt zum Beispiel die USA wirklich darauf bestehen, dass man einen Ausweis hat, um zur Wahl zu gehen, mag für Österreicher komisch klingen, dass man ohne Ausweis zur Wahl gehen kann, damit der Stromrechnung wählen geht, aber wir dürfen nicht vergessen, bis jetzt gab es eben kein verpflichtendes Dokument in den USA auf der einen Seite, und im Gegensatz zu Österreich werden sie ja nicht von der Regierung oder von der Stadtverwaltung zur Wahl angemeldet, sondern sie müssen sich ja selber anmelden. Und allein einen Ausweis zu bekommen, ist mit ziemlichen Hürden verbunden. Und wenn sie jetzt älter, kränker oder weniger gebildet sind und dann in die Landeshauptstadt müssen, um das zu bekommen, oder einen Computer dazu brauchen, dann trifft es natürlich die Leute, die eher Demokraten wählen, trifft deutlich mehr die Leute, die nicht der Mitteschicht angehört. Also das sind alles Maßnahmen, die natürlich hier auch durchschlagen können. Jedes Bundesland ist hier ein bisschen anders. Dann haben wir in den USA die Situation, dass ja zwar in allen Bundesstaaten, wenn gewählt wird, aber dass nur ganz bestimmte Swing States, auf die kommt es dann an, ob die Mehrheit im Kongress oder im Senat oder im Abgeordnetenhaus fällt. Also das sind alles Dinge, die auf das jetzt einen Einfluss haben und die Situation ist einfach anders. Und wir hören von Donald Trump sehr viele Aussagen, wie er sich das jetzt vorstellt, wie in Zukunft Wahlen abzulaufen haben. Bei den letzten Midterms, bei Trump 1, da würde ich durchaus sagen, dass Trump sehr wohl auch eine gewisse Niederlage erlebte, in dem Sinne, dass die Republikaner schlechter abschnitten, als sie das erwartet hatten. Aber es stimmt, es gab keine Veränderung der tatsächlichen Mehrheitsverhältnisse. Jetzt würde man natürlich erwarten, dass die Demokraten sich bei den Midterms eher erfolgreich haben sollten als bei der nächsten Wahl. Der Grund ist einfach, dass die Demokraten als Partei eine Partei sind, die viele verschiedene Themen bearbeiten, aber sich schwer tun, sich auf ein großes, übergeordnetes Thema zu einigen. Das schadet immer, wenn sie sich auf einen Kandidaten und auf eine nationale Wahl einigen müssen. Aber bei den Midterms bedienen halt Demokraten unterschiedliche Themen in unterschiedlichen Landesteilen. Das hilft ihnen in Summe. Dann hilft es auch immer, wenn man quasi gegen die Regierung antritt. Das Hauptproblem jedoch ist, dass in den USA Wahlen über Mobilisierung getroffen werden. Das heißt, es ist nicht so, dass die Menschen ihre Partei wechseln, sondern es werden unterschiedliche Gruppen mobilisiert, die dann hingehen. Und Donald Trump ist immer sehr erfolgreich, eine Art Minimax-Strategie anzuwenden. Das heißt, er holt das Maximum aus einer relativen Minderheit heraus, die hoch emotionalisiert ist, während die Demokraten deutlich weniger aus einer relativen Mehrheit herausholen. Wobei diese Mehrheit bröckelt, weil in der letzten Wahl eben bestimmte Gruppen innerhalb dieser Bevölkerungsmehrheit auch zu Donald Trump angefangen haben, überzulaufen. Das heißt, auch bei Schwarzen und bei Latinos sind teilweise die Männer in höheren Ausmaß als bisher zu Donald Trump gewechselt. Wir haben Ähnliches auch in den Vorstädten gesehen. Im Prinzip brauchen die Demokraten eine Koalition aus den Minorities, die sind sehr groß, und aus den gemäßigten Wählern der Mitte in den Vorstädten, hier besonders die Frauen. Und wenn diese Koalition nicht wirklich mobilisiert ist und zur Wahl geht, ist es für die Demokraten schwer, flächendeckend zu gewinnen.
Weil Sie die Mobilisierung schon angesprochen haben, wir wollen ja eigentlich in diesem Gespräch, wir sind da ein bisschen abgekommen, aber ich glaube, es geht einfach fast nicht anders, über Möglichkeiten sprechen, wie die Demokraten Donald Trump etwas entgegensetzen können und ob es da quasi, aus Ermangelung eines besseren Wortes, verwende ich es jetzt einfach, eine Art unter Anführungszeichen Geheimwaffe gibt. Weil Sie jetzt vorher schon gesagt haben, Donald Trump hat das wahnsinnige Talent, aus möglichst wenig Wählern das Maximum rauszuholen. Heißt das aber im Umkehrschluss auch, die Demokraten bräuchten eigentlich auch nur, unter Anführungszeichen, jemanden, der so gut mobilisieren kann, der die, unter Anführungszeichen, Massen mitreißt, wie man so schön sagt, um etwas entgegensetzen zu können? Ich meine, einen Obama 2.0?
Also wenn sie einen Obama 2.0 hätten oder gäbe, ja, würde das natürlich den Demokraten extrem helfen. Ich glaube, man braucht immer beides. Du brauchst eine Botschaft, eine Vision, die der Zukunft bildet. Du brauchst aber eine Person, die authentisch oder glaubwürdig genug ist, das zu präsentieren, die nicht als abgehoben gilt. Das Problem der Demokraten ist einfach, dass sie diese Person derzeit nicht haben. Um in der Vorwahl erfolgreich zu sein, sind fast 2/3 der demokratischen Wähler in der Vorwahl Minorities. Und das sind wiederum die Frauen, vom schwarze Frauen ist die größte Gruppe. Jetzt, wenn du mit einem weißen Mann antrittst, tust du dir schwer, diese Gruppe entsprechend zu mobilisieren. Eine Person, die in der Vorwahl sehr erfolgreich ist, tut sich dann wiederum schwer in der Hauptwahl, weil dort die Wählerschaft der Demokraten in Summe einfach eine andere ist, als die in der Vorwahl relevant sind. Da unterscheidet man zwischen denen, die Parteimitglieder sind, die in der Vorwahl wählen dürfen und denen, die dann das Gros der Wählerschaft stellen. Und das ist ein großes Missverhältnis bei den Demokraten. Und zwar ist es ein Missverhältnis nicht in Summe insgesamt, weil die Demokraten brauchen keine zusätzliche Stimme in Kalifornien, die gewinnen ohnehin Kalifornien, die gewinnen auch immer New York, sondern sie brauchen diese Stimmen in ganz bestimmten Staaten, wo sie ungefähr gleich auf sind mit den Republikanern.
Die Swing States.
Diese Swing States, genau. Und das ist das Problem der Demokraten. Also es hilft ihnen nicht, in bestimmten Regionen noch stärker zu sein, wo die ohnehin schon sehr stark sind. Wenn du jetzt eine authentische Person hast, die jetzt eine Vision anbietet, die so ein bisschen überparteiisch wirkt, dann spricht diese Person genau diese Wähler auch in Gebieten an, die nicht klassisch schon der einen oder anderen Partei zugerechnet werden können. Und zweitens brauche ich aber auch eine Person, die in der Lage ist, eine Fülle von einzelnen Themenbereichen, von Issues, in eine größere Vision zu übersetzen. So quasi mit einem Fünf-Punkte-Plan anzutreten und zu sagen, das ist mein Punkt 5a, da mache ich das und das als Policy, wie es Hillary Clinton gemacht hat, das hilft nicht. Das ist ja kein Premierminister, der gewählt wird, weil er dann in der Regierung ein Regierungsabkommen hat mit der Koalitionspartner und dann ziehen sie das durch. Der Präsident ist ja nicht mal im Parlament, also im Kongress, um selber was umzusetzen, sondern der Präsident wird gewählt, weil er eine Vision und eine Richtung anbietet. Und das wissen die Leute auch. Und der Präsident kann sehr viel versprechen, sondern der Präsident muss viel mehr vermitteln, dass es mit ihm, dem Land besser geht und das, was er vorhat, auch für Bürger und Bürgerinnen, für normale Bürger und Bürgerinnen relevant ist. Also ich muss das übersetzen in eine Sprache, wo ich diese Thematik für Menschen wichtig und interessant mache. Und wie in Österreich ist natürlich auch in den USA das Thema Teuerung, das Thema Wirtschaft ganz oben. Natürlich ist auch das Thema Immigration ein großes Thema, aber das Wirtschaftsthema ist immer das Thema Nummer eins und Donald Trump betont das auch wieder. Und das muss ich aber verknüpfen mit einer Vision, dass die Zukunft besser wird und nicht schlechter wird, weil wie in Europa auch viele Amerikaner Abstiegsängste haben. Und Donald Trump ist halt jemand, der diese Abstiegsängste sehr gekonnt mobilisiert und sagt, mit mir wird es besser. Nach dem Motto, die Welt ist gefährlich und ich mag ja ein Bully sein, also ich mag ja ein Schulhofrüpel sein, aber es ist besser, wenn ihr in meinem Lager seid, als wenn ich ein Waschlappen wäre oder jemand wäre, der ein Weichling wäre. Also Donald Trump verknüpft seine eigene, teilweise negativ besetzte Person mit dem Selbstinteressen der Amerikaner in einer bösen Welt, wo es eben hart auf hart zugeht. Und in dem, was er verspricht, ist er aber glaubwürdig, weil dieses Verhalten nimmt man ihm ja ab. Das heißt, Donald Trump ist in seiner Sache für viele Leute glaubwürdig. Die einen schätzen das an ihm, die anderen lehnen das ab. Bei den Demokraten ist oft das Gefühl, naja, es wird was versprochen, was aber dann letztlich nicht gehalten wird und wo man sich nicht sicher ist, ob die Person das auch umsetzen kann oder bringen kann. Bei Obama war es eben glaubwürdig, aber bei Hillary Clinton oder bei Kamala Harris war das deutlich weniger der Fall.
Ich werfe jetzt einen Namen in den Raum und ich würde gerne wissen, was Sie von dieser Person halten. Es gibt einen Politiker, der derzeit zumindest medial immer wieder sehr populär auftritt gegen Donald Trump und das ist der kalifornische Gouverneur Gavin Newsom. Ist das so einer?
Ist mir nicht verborgen. Er hat auch so eine Methode jetzt gefunden, wie er das geschickt macht, also vor allem so eine Art Super-Troll zu sein.
Also der Anti-Trump.
Der Anti-Trump zu sein, mit Methoden, mit Witz auch und so weiter. Ja. Ihn auch teilweise kopiert, versucht das auch zu entlarven. Ich bin nur skeptisch in zweifacher Hinsicht. Das eine ist, dass der Gouverneur von Kalifornien so ein bisschen ist, wie wenn der Wiener Bürgermeister in Österreich Bundeskanzler werden möchte und in Vorarlberg gewählt werden möchte. Da ist man sofort. Na gut,
das Verhältnis Wahlrecht in Österreich würde es wahrscheinlich sogar möglicher machen als in den USA.
Klar.
Aber ich weiß, was Sie meinen, ja, natürlich.
Das ist natürlich auch der Punkt. Er würde nicht Kalifornien mitbringen, aber das bringt er ohnehin mit. Es wäre günstiger, wenn er aus Texas käme und wenn er Texas umdrehen könnte aus dieser Sicht.
Kamala Harris war auch aus Kalifornien.
Genau, und man muss ja auch sagen, wenn man das jetzt im Nachhinein, ich fand, sie war keine gute Kandidatin, aber sie ist bis 1,27% an Donald Trump herangekommen, auch in den Swing States. Also das muss man mal auch bringen. Das zeigt ja auch, dass Donald Trump viel schwächer war, als man eigentlich dachte. Ich bin mir sicher, die Republikaner hätten besser abgeschnitten, wenn die einen anderen Kandidaten gehabt hätten. Aber das ist vergossene Milch. Aber,
Sie meinen, die Demokraten hätten besser abgeschnitten?
Nein, die Republikaner hätten, also der Donald Trump hatte ja am Ende, in Teilen der Vorwahl, fast 50% der eigenen Parteigänge, die damals nicht für Donald Trump stimmten. Das heißt, die MAGA-Bewegung gibt Donald Trump zwar Dynamik, aber es gibt viele Republikaner, die Donald Trump ablehnen oder die sich auch mit ihm nicht identifizieren, die aber entweder aus der Partei vertrieben wurden, die auf Tauchstation gegangen sind, die inzwischen sich zurückgezogen haben. Aber Donald Trump, ich bin mir relativ sicher, es gab damals eine Mitbewerberin für Donald Trump, die in der langen Zeit in der Vorwahl blieb, dass diese Person durchaus gute Chancen gehabt hätte, sogar noch besser abzuschneiden.
Da muss ich kurz einhaken, weil das finde ich wahnsinnig interessant, was Sie da sagen. Das heißt aber, dass Donald Trump gar nicht so das Wahlzugpferd ist, wie man glaubt.
Genau, also wir wissen von Umfragen, das gehört auch ein bisschen in Österreich, warum der FPÖ-Chef zum Beispiel im Vertrauensindex von OGM an letzter Stelle ist. Das heißt, wir haben einfach eine polarisierte Wählerschaft. Das heißt, wir haben eine Situation, dass diese Kandidaten eine sehr starke Unterstützung in einem gewissen Kreis haben, und sie haben auch stoßen auf eine sehr starke Ablehnung. Wir haben einfach eine Polarisierung. Und daher ist die Strategie dieser Personen, ihre Basis maximal auszuschöpfen. Und durch die Polarisierung wird einfach die Mitte ausgedünnt. Da bleiben dann viele Leute zu Hause, weil sie angewidert sind von der Schlammschlacht zwischen beiden Parteien. Und sie wissen, dass sie aber besser mobilisieren als die Gegenseite und gewinnen die Wahl über eine bessere Mobilisierung ihrer Anhängerschaft. Und das funktioniert sehr gut, das sehen wir auch in anderen Ländern. Wenn es aber darum geht, die Mitte zu erreichen, dann ist natürlich eine Kandidatin der republikanischen Mitte viel besser geeignet. Die Ärzte, die Anwälte, die Frauen von Ärzten, Anwälten, die Anwältinnen, universitätsgebildete Personen, die Mittelschicht anzusprechen als Donald Trump. Donald Trump hat eine Wählerschaft, die sich teilweise aus der ehemaligen demokratischen Anhängerschaft, aus der Arbeiterschicht rekrutiert oder aus einer ländlichen Bevölkerung rekrutiert. Diese Kombination aus Arbeiterschicht und ländlicher Schicht und Unterschicht im Dienstleistungsbereich, das ist ja eine Kombination, die früher demokratisch wählte. Dass die Mittelschicht jetzt demokratisch wählt, ist einfach eine Folge davon, dass für viele einfach Donald Trump nicht wählbar ist und dass sich einfach das Profil der republikanischen Wähler und der demokratischen Wähler verschoben hat, dass sich gegenverkehrt ist. Und wenn jetzt aber die Republikaner jemanden hätten, die viel mehr ein klassischer Republikaner wäre, wo es um Steuern geht, wo es um Wirtschaftspolitik geht, dann ist die ja viel näher den Interessen einer Mittelschicht, weil die ganz andere Einkommen haben, als einer Arbeiterschicht. Also und die republikanischen Kandidaten, ob das George W. Bush ist in der Vergangenheit, haben auch viel breiter in die Bevölkerung hinein Wahlerfolge erzielt. Der Punkt, dass Donald Trump an sich nicht so erfolgreich ist, die Wählerschaft insgesamt anzusprechen, aber er ist sehr erfolgreich, die Partei so umzubauen, dass in der Partei seine Gruppierung tonangebend ist und dass ohne die Zustimmung dieser Basisbewegung, die ja alle Schalthebeln zur Macht kontrolliert, keiner innerhalb der Partei irgendwas werden kann. Und das sieht man sehr schön, dass wir im Kongress Senatoren und Abgeordnete haben, die versuchen, Donald Trump zu gefallen, weil sie wissen, wenn sie sich kritisch äußern, dann werden sie einfach nicht wieder aufgestellt. Sie müssen ja in ihren Heimatbezirk wieder aufgestellt werden. Und wenn sie dort nicht loyal genug sind, dann wird Donald Trump über einen Tweet oder über sonst eine Aktion einen Gegenkandidaten oder eine Gegenkandidatin aufstellen. Und dann ist es das gewesen für diesen Abgeordneten. Daher ist man eben so Donald Trump hörig und versucht, ihm nicht zu missfallen. Und das ist eben, dadurch ist auch die Partei so loyal ihm gegenüber.
Kommen wir noch ganz kurz noch zur Strategie, weil Sie das angesprochen haben. Sie haben kurz den Vertrauensindex von OGM angesprochen. Wenn wir schon dabei sind, da haben Sie Herbert Kickl angesprochen. Und wenn wir es schon erwähnen, können wir auch gleich den Mann dahinter, nämlich Peter Hayek, erwähnen, der diesen Vertrauensindex mit OGM erstellt. Der hat, glaube ich, vor kurzem gesagt, und das ist, glaube ich, auch der Unterschied zu den USA, natürlich finden, ich glaube, 2/3 Daumen mal Pi der Wählerinnen und Wähler Herbert Kickl wahnsinnig unwählbar. Das kann Herbert Kickl aber egal sein, weil das eine Drittel, das ihn super findet, das geht zur Wahl und dann hat er seine 30%, also jetzt ganz verkürzt runtergebrochen. Das würde aber im Umkehrschluss auch bedeuten, in einem Land wie die USA, wo ganz anders gewählt wird, wo es auf einzelne Swing States ankommt und auf einzelne Bezirke, die dann das Pendel in eine oder andere Richtung kippen könnten, ein Kandidat Donald Trump eigentlich ja auch ein ziemliches Risiko darstellt für eine republikanische Partei, oder?
Richtig. Also das, was Sie beschrieben haben, ist genau der Punkt, wie diese Wahlen gewonnen werden. Es gibt im Fach der Politikwissenschaft den Begriff des Antipopulismus. Das heißt, da gibt es, das kann man messen, wenn man Leute fragt, aus welcher Partei würdet ihr nie wählen? Und dann sehen wir, dass eben Wähler, die nicht populistische Partei wählen und andere Parteien wählen, die radikal populistischen Parteien anders behandeln als andere Parteien, die sie nicht wählen. Also sie sind besonders gegen diese Partei. Die wird man nie wählen.
Und zwischen allen anderen.
Zwischen allen anderen,
aber genau. Das ist ein Ausschlussgrund.
Genau. Okay,
das ist
ein Ausschlussgrund, genau. Das heißt, wir haben einerseits starke Zustimmung bei einer Minderheit. Minderheit, das klingt so, ob das so, die sind ja nicht klein, 30% ist eine große Minderheit. Und wir haben aber auch eine starke Ablehnung auf der anderen Seite. Das ist eine Folge der Polarisierung. Das sehen wir in den USA auch. Und natürlich kommt es dort auf bestimmte Swing States an und daher ist auch das Ziehen der Wahlbezirksgrenzen, das Gerrymandering, so wichtig. Daher das Thema in Texas, daher auch das Thema in Kalifornien, daher das Thema in New York. An dem hängt es natürlich. Ich kann natürlich mit dem Ziehen der Wahlbezirksgrenzen mehr oder weniger Abgeordnete für meine Partei schaffen, je nachdem, wie ich die Wahlbezirksgrenzen ziehe. Und das kann die Landesregierung an sich selbst durchführen. Die Verfassung hat hier keine weiteren Vorgaben, außer dass die Bezirke zusammenhängen müssen. Und das ist genau der Punkt. Dass das halt Swing States sind, kommt eben daher, dass die Bevölkerung mobil ist. Die Bevölkerung zieht um von einem Staat in den anderen und generell ziehen eben aus den nordöstlichen Staaten die jungen Leute in den Süden und Westen, wo es günstiger ist. Daher werden die eher tendenziell konservativer und die südlichen Bundesstaaten werden tendenziell liberaler. Und dann ist halt, jetzt kommen halt mehr Liberale rein. Also wenn die alle wählen und das durchschlägt, kippt der Staat, dann wird plötzlich aus einem Red State, also Red ist republikanisch, ein Blue State.
Hat man ja gesehen, wie knapp Texas teilweise war, oder?
Genau, in Texas, wo es auch Immigration gibt. Virginia hat sich schon umgedreht. Als ich noch in Virginia lebte, studierte dort, war das noch ein klassisch republikanischer. Inzwischen ist er dominiert von den Beamten um Washington eher demokratisch. Und jetzt kommt es darauf an, wie ziehe ich jetzt die Wahlbezirksgrenzen dort? Sperre ich diese ganzen neuen Blauwähler, also diese neuen demokratischen Wähler, sperre ich die mit republikanischen Mehrheiten in einen Wahlbezirk ein, dann verlieren sie an Gewicht oder schaffe ich es, dass sie knappe Mehrheiten bekommen aufgrund der Bevölkerungsverteilung und dann plötzlich gewinnen die diese Wahlbezirke, weil im amerikanischen System gewinnt ja die Partei, die einen Wahlbezirk gewinnt oder der Kandidat gewinnt ja alle Stimmen dieses Wahlbezirks. Und darum ist auch das, was in Texas passiert ist, so relativ wichtig und daher versucht jetzt Kalifornien zu kontern, indem man dort jetzt auch noch mehr demokratische Sitze herausholen kann. Auch Kalifornien, obwohl es natürlich Kalifornien an sich demokratisch ist, mehrheitlich gibt es auch dort natürlich republikanische Bezirke. Orange County ist eine große Region östlich von Los Angeles, dass die sehr konservativ ist. Und wenn ich die jetzt mit Los Angeles verbinde, dass halt dann die Angelinos eine Mehrheit haben, dann sind diese Bezirke mehrheitlich demokratisch. Also das sind ja so die Spiele, die gespielt werden.
Es gibt eine Theorie, ich glaube, das ist David Goodhart, das ist ein britischer Publizist, der mehr oder weniger gesagt hat, quasi dieser Bruch innerhalb der Gesellschaft oder innerhalb der Gesellschaften global gesehen, die besteht zwischen den sogenannten Somewheres, also die, die an einen Ort festhängen, die an einen Ort arbeiten, und den Anywheres. Genau, das sind diese jungen Mobilen, die quasi mit ihren Skills, vielleicht im IT-Bereich, wo sonst auch immer, quasi eigentlich von überall arbeiten können, überall gebraucht werden, sich ansiedeln können, wo sie wollen. Das unterstreicht ja genau diese Theorie, oder? Ist das diese große Bruchlinie auch in den USA?
Ja, ja, ganz klar. Also die Antiglobalisierung sozusagen ist die Erklärung für die. Also Donald Trump ist ja nicht vom Himmel gefallen und es wäre ein großer Fehler zu sagen, Donald Trump ist die Ursache dessen. Donald Trump ist ein Symptom für eine gesellschaftliche Veränderung. Das ist eine Reaktion auf Globalisierung und auf Abstiegsängste. Und diese Abstiegsängste haben natürlich in den USA viel stärker durchgeschlagen aufgrund eines fehlenden Sozialstaates, aufgrund einer viel stärkeren Verschiebung zwischen Arm und Reich und einer Paralyse, also einer Pattsituation im Kongress. Das heißt, wenn man sich ansieht, wie wenig der Kongress in der Lage war, in den letzten Jahrzehnten überhaupt Gesetze zu verabschieden, um die Leute zu schützen, um quasi etwas zu tun, was den Leuten hilft, und wie sehr der Einfluss von Lobbyinggruppen im Kongress, wie stark der ist, dann sieht man natürlich auch, warum der Kongress zunehmend an Zustimmung und Unterstützung verloren hat. Das heißt, als extrem unpopuläre Institution, teilweise im 1%-Bereich. Das heißt, wir haben eine ganz massive, einen Vertrauensverlust in die Institutionen und in dieses Vakuum konnte nicht Donald Trump mit der Botschaft einstoßen, zu sagen, wir müssen das alles radikal verändern. Washington ist ein Sumpf, der gehört trockengelegt und jede Veränderung ist besser als keine Veränderung. Und da nimmt er ja Leute mit, die sagen, okay, ich mag jetzt nicht bei Donald Trump sein, aber so kann es nicht weitergehen und verändern wir mal was, dann sehen wir eh, wie es weitergeht. Aber Veränderung ist besser als keine Veränderung. Das war ja auch so diese Aussage. Und dem haben die Demokraten relativ wenig entgegenzusetzen. Auch von den Demokraten kommt ja eine Systemkritik, aber diese Systemkritik ist viel verwaschener und viel unklarer. Und die Demokraten haben auch zwei unterschiedliche Flügel hier. Der eine Flügel ist wesentlich radikaler und da gibt es auch den gemäßigten Flügel und die bekriegen sich dann auch. Und teilweise hat eben der radikale Flügel dann auch immer wieder sehr Orchideenthemen oder Themen ins Zentrum gerückt der Diskussion, die für viele Amerikaner, für Wähler und Wählerinnen wenig relevant waren. Und man konnte daher auch die Demokraten dann teilweise als weltfremd und wenig gesellschaftsrelevant darstellen. Und da sind sie auch ein bisschen den Republikanern in die Falle getappt. Und wenn die Partei intern sich kritisieren, naja, dann sind sie ein zerstrittener Haufen, dann geht es ihnen ein bisschen so wie den Sozialdemokraten in Österreich.
Aber ist das nicht genau der Punkt, den ich ganz zu Beginn Sie gefragt habe, diese überbordende Selbstkritik innerhalb Bewegungen wie der Demokraten, dass man sich quasi gegenseitig mehr oder weniger zu sehr, ich will jetzt nicht sagen bekämpft oder kritisiert, streitet etc., nennen Sie es, wie Sie wollen, und quasi, dass man dadurch das größere Bild aus den Augen verliert?
Ja, ja, klar. Das ist ja auch der Fehler, warum das passiert ist. Und das fehlt dann bei den Republikanern, weil durch die MAGA-Bewegung und durch Donald Trump sind hier die Verhältnisse klar. Also hier ist ganz klar, da gibt es ganz bestimmte Eckpunkte mit America First, wo es eben darum geht, einerseits Stärke zu zeigen, einen Gewinner-Image zu projizieren, mit vielen Dingen der liberalen Demokratie aufzuräumen, weil halt argumentativ behauptet wird, das schadet den einfachen Leuten im Prinzip. Man müsse hier gegen die Eliten vorgehen und zu den Eliten gehören Regierungseinrichtungen, Ministerien, Universitäten, die Medien etc. etc. alles dazu. Und denen müsste man mal ordentlich zeigen, wie es lang geht. Und man müsste quasi für die einfachen Menschen wieder Politik machen. Und die USA sind ein sehr starkes Land und können quasi weltweit Druck auf andere Länder ausüben, um hier Ressourcen wieder in die USA zurückzuverteilen. Denn es ist eine Zero-Sum-War, also ein Nullsummenspiel weltweit. Und in einem Nullsummenspiel wollen wir die Gewinner sein und die anderen sind die Verlierer. Und das ist eine sehr direkte Ansage. Das ist sehr schwer für die Demokraten, so eine Ansage zu machen, weil sie natürlich auf alle möglichen Dinge Rücksicht nehmen müssen, weil sie auch nicht für diese Politik stehen. Aber das können die Republikaner sehr unvermittelt sagen und damit decken sie viele andere zu. Es gibt ja auch dort, wie gesagt, diese diversen Konflikte, aber da muss man sich die einzelnen Foren ansehen, was da eigentlich wirklich geplant ist. Aber das wird nicht breit kommuniziert, sondern was breit kommuniziert wird, sind sehr einfache Botschaften von sichere Grenzen. Wir bauen eine Mauer auf, wir wollen nicht mehr für die Verteidigung anderer Länder zahlen, wir wollen unsere Ressourcen für uns selber verwenden und wenn wir jetzt in Harvard zusperren, gut, dann haben wir halt mehr Geld für die Mittelschulen im mittleren Westen, weil die brauchen auch viel Geld. Also so auf dieser plakativen Art wird das quasi kommuniziert. Und natürlich werden dann auch noch Sonderinteressen bedient, von Impfgegnern bis Antiglobalisten, die nimmt man dann noch mit, aber im Prinzip steht über dem allen einfach, das System war aus dem Ruder, gibt uns eine Chance, wir wollen eine radikale Änderung und wir sind authentisch und glaubwürdig in dem Anspruch, das System auch wirklich verändern zu können, dann könnt ihr über uns richten. Also das ist so die Argumentation.
Mein Plan für diese Folge war eigentlich, und wenn ich jetzt auf die Uhr blicke, dann haben wir das nicht ganz eingehalten, aber wie auch immer, es ist ja auch eigentlich egal, es geht ja eigentlich darum, etwas zu lernen und ich glaube, das haben wir heute definitiv getan. Ich würde es trotzdem gerne noch versuchen, einmal ganz kurz anzusprechen. Vielleicht kommen wir da vielleicht auf ein Ergebnis, ich glaube, es ist ja auch gar nicht so einfach, nämlich herauszukitzeln, was die Demokraten tatsächlich brauchen, um Donald Trump wirklich seriös etwas entgegensetzen zu können. Wir haben jetzt sehr viel besprochen, was nicht funktioniert bei den Demokraten. Drehen wir den Spieß einmal um. Was funktioniert denn und wo müssen sie weiter ansetzen?
Also die Stärke der Demokraten, wie eben auch der moderaten Linke in Europa, ist, dass sie einerseits für eine glaubwürdige Sozialpolitik stehen und immer, wenn sie in der Lage waren, das auch glaubwürdig, vor allem Gesundheitspolitik zum Beispiel, wenn sie das glaubwürdig vertreten können, dass das eine Chance ist. Und diese Chance bietet sich natürlich durch dieses Gesetzespaket, das von Donald Trump vor kurzem vom Kongress verabschiedet wurde, wo ja sehr viele soziale Kürzungen im Raum stehen. Und soziale Kürzungen, die erst im Laufe der Zeit wirksam werden. Es ist ja so konzipiert worden, dass die Vorteile früher gespürt werden, also dass die steuerlichen Kürzungen früher bemerkt werden, als dann eben die Nachteile, wenn Leute aus dem Gesundheitssystem fliegen. Und das müsste man viel stärker kommunizieren. Man müsste dann auch lernen zu kommunizieren, welche Nachteile die Zollpolitik zum Beispiel hat für die amerikanischen Arbeiter. Und man müsste auch stärker kommunizieren, welche Auswirkungen das hat, dass amerikanische Unterrichts- und Schulsystem völlig umgedreht wird. Und letztlich müsste man auch stärker kommunizieren, dass natürlich die Sache der Demokratie nicht etwas Abstraktes ist, sondern dass das mit Willkürlichkeit zu tun haben und dass nicht die Rechtssicherheit jedem hilft, weil ja, wenn jemand zu Gericht geht, dann kann es ja immer sein, dass man in einer Minderheitsposition ist, um vor Gericht Recht zu bekommen. Sollte es ja nicht die populäre Position sein, sollte die rechtlich richtige Position sein. Und das sind Dinge, die kann man schon kommunizieren. Man muss halt eine Sprache finden, wie ich das auf sozialen Medien mache. Wenn man sich zum Beispiel Alexandria Ocasio-Cortez ansieht, eine Abgeordnete aus New York, die unabhängig jetzt, dass sie deutlich weiter links steht als die Mehrheit der Demokraten, die war in der Lage, in einem Wahlbezirk gegen einen mächtigen Demokraten die Vorwahl zu gewinnen, indem sie über Schminktipps politische Botschaften erklärt hat, indem sie allein durch ihre Videobotschaften zeigt mit sehr subtilen Bildern, dass sie eine von den Wählern und Wählerinnen ist und dass sie in der Lage ist, die Dinge runterzubrechen auf eine Art, dass sie dort sehr populär schwer ist oder von den Leuten auch verstanden wird. Diese Übersetzungsleistung muss man halt immer wieder machen. Das heißt nicht, dass man das jetzt kopieren soll. In den anderen Bezirken müsste man das anders machen. Aber es braucht einfach Politiker, die verstehen, wie die Menschen in ihrem Wahlbezirk ticken und dass sie auch die Sprache sprechen. Und das, ich glaube, ist grundsätzlich ein A und O in der Politik, aber das sieht man immer auch in den USA, wenn das jemand ist, der das gut kann, dann ist er erfolgreich. Wir haben das auch in Salzburg gesehen, dass Parteien plötzlich erfolgreich sind, die Jahrzehnte nicht erfolgreich waren, einfach weil da ein Politiker plötzlich etwas sehr glaubhaft kommunizieren konnte. Und da liegt schon was drinnen in Kommunikation und Authentizität und Medien zu finden, die dorthin gehen, wo die Menschen sind. Und das, glaube ich, haben die Demokraten Großes verlernt. Und das hat Obama gekonnt. Und der war ein Community Organizer und wusste daher, wie er Leute anspricht. Und das kann auch Donald Trump. Donald Trump macht vieles über die Kommunikation. Donald Trump war ein begnadeter Entertainer. Donald Trump ist kein Ideologe und kein Visionär. Hinter ihm sind die Ideologen, die wissen, also die Leute hinter Trump gehen ja davon aus, dass die USA nur einen Wahlzyklus vor den Europäern sind, dass wir das auch in Europa sehen werden. Leute wie Stephen Miller und Stephen Bannon machen sich da Gedanken darüber, auch die Verbindungen zu Orban und zu anderen. Ich glaube nicht, dass Donald Trump jeden Tag schlafen jetzt überlegt, wie die Wahlen in Deutschland ausgehen. Ich glaube, Donald Trump ist da viel einfacher gestrickt und ist viel mehr auf sich selbst bezogen. Aber die Leute dahinter haben ein viel längerfristiges. Aber was Donald Trump gut kann, ist, er weiß, wie er Dinge so kommunizieren muss, dass er von den Leuten verstanden wird, um die es ihm geht. Und das ist eben quasi auch sein Fußvolk.
Jetzt haben wir es auch geschafft, die KPÖ Salzburg, das ist die Partei, die Sie gemeint haben, in diesen Podcast über die USA einzubauen. Großartig. Herr Heinisch, vielen Dank für Ihre Zeit heute. Ich glaube, wir blicken alle mehr oder weniger gespannt, vielleicht auch ein bisschen besorgt in die Zukunft. Schauen wir mal, ob diese Szenarien tatsächlich eintreten. Vielen Dank.
Dankeschön.
Und wenn Ihnen diese Folge bis dahin schon einmal gefallen hat und Sie auch die kritische und unabhängige Berichterstattung des Standards unterstützen möchten, dann geht das als Abonnentin oder auch mit einem einmaligen Unterstützungsbeitrag schon ab 3 Euro. Alle Infos unter abo.derstandard.at. Alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen lesen Sie dann wie immer auf derstandard.at. Feedback oder Themenvorschläge gerne schicken an podcast@derstandard.at. Ich bin Daniel Retschitz-Ecker. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Du hast eine Autopanne.
Wir machen dich vor Ort wieder flott.
Oh, die Panne ist was Gröberes?
Wenn gar nichts mehr geht, machen wir die Abschleppung. Die ÖAMTC Nothilfe 120. Tag und Nacht im Einsatz mit modernster Technik. Nur für Mitglieder. Ein gutes Gefühl beim Club zu sein. ÖAMTC, die gelben Engel.